Es ist hier der Samstagmorgen, Kommen letzter Linux-Tage. Das hier ist der Cloud-Strang. Gerade war schon ein Vortrag von Chris Schläger, der sicher interessant war. Ich habe ihn nicht gehört. Aber ja, jetzt geht's los mit OwnCloud. Mein Name ist Klaas Freitag. Ich habe schon so manches Mal hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen auch die Freude gehabt zu reden. Ich bin schon lange Jahre in diesem Geschäft freier Software und war lange Jahre bei SUSE und habe vor 2 Jahren bei OwnCloud angefangen, als Entwickler eigentlich. Ich zeichne verantwortlich für den Sync-Client, den Desktop-Sync-Client. Also wenn da Probleme entstehen, was ich nicht glaube, dann bin ich der... das ist nicht witzig. Dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Worüber ich gern reden möchte jetzt in der Zeit, sind eigentlich diese 4 Punkte. Erstmal, wir haben ein kleines Problem. Das können wir mal umreißen und dann brauchen wir dazu eine Lösung. Für die Lösung brauchen wir ein paar Anforderungen, die können wir mal zusammenziehen. Dann ist natürlich, kommt es zum Höhepunkt der Veranstaltung. Die Lösung könnte natürlich OwnCloud sein oder OwnCloud könnte ein Teil der Lösung sein. Ich möchte dann kurz OwnCloud vorstellen und zu guter Letzt möchte ich noch was über freie Software, freie Projekte und Mitmachen sagen. Das ist ja immer eins meiner Lieblingsthemen eigentlich. Kann jemand den Wecker ausmachen? Ah. Also reden wir mal über das Problem. Ich habe solche ähnlichen Talks schon immer angefangen mit dem, wie wird die Welt in 5 bis 10 Jahren aussehen? Aus 2 Blickwinkeln. Erstens mal, wie wird das Benutzerverhalten sein vielleicht? Und welche anderen Sachen werden sich weiterentwickeln in den 5 bis 10 Jahren jetzt in der Zukunft? Das hat sich so ein bisschen überholt aus meiner Sicht, weil das Nutzerverhalten geht sicherlich in die Cloud, das haben wir wahrscheinlich alle, spüren wir das am eigenen Verhalten. Jeder hier oder viele haben ein Handy in der Hand. Handys sind die Cloud-Geräte schlechthin. Andauernd werden Fotos gemacht, hochgeladen, runtergeladen. Also diese 5 bis 10 Jahre sind schon Unfug, deswegen habe ich die auch grau gemacht, weil die Zukunft ist da schon da. Und der andere Aspekt, der da für mich wichtig ist, ist mit Auftreten dieses jungen Mannes irgendwie sehr deutlich geworden und sehr brutal in unser Leben gefahren, als Edward Snowden letztes Jahr mit seinen Veröffentlichungen angefangen hat, ist es zumindest mir so gegangen, dass meine schlimmsten Befürchtungen zu dem ganzen Thema Überwachung, Sammlung von Daten, Auswertung von Daten eigentlich noch übertroffen worden ist. Also wir haben das Problem nicht erst in der Zukunft, dass wir unsere Daten vielleicht bewusster verwalten sollten, sondern es ist schon da und es war schon lange da. Also wir sind eigentlich schon zu spät. Was kam raus? Was ist eigentlich das Problem? Ich meine, diese Seite, die jetzt da zu sehen ist, das sind alles so eigentlich ein bisschen lieblos zusammengezogene Fakten, die die Zeit veröffentlicht hat. Ich habe mich extra bemüht, eine möglichst seriöse Quelle dazu zu finden, weil es gibt ja auch beliebig viele verschwörungstheoretisch belegte Fakten dazu. Aber die Zeit hat eine ganz interessante Seite auf ihrer Online-Ausgabe, wo sie so die Fakten zum NSA-Skandal zusammenzieht. Da lesen wir dann irgendwie, die NSA hört schon mal 35 Regierungschefs ab. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen einfach. Und Vorratsdatenspeicherung, damit meine ich jetzt eigentlich nicht das, was so in Deutschland als Gesetz diskutiert wird, sondern eigentlich so diesen ganz allgemeinen Oberbegriff mit, wir speichern einfach mal alles, was wir kriegen können und nehmen einfach mal alles her, weil man weiß ja nicht, wozu man es in Zukunft noch brauchen kann. Klar sind Millionen von Verbindungsdaten gesammelt und gespeichert worden hier in Frankreich und Spanien. Ich vermag es nicht zu sagen, ob das nicht in Deutschland auch passiert ist. Vielleicht haben wir hier noch Glück. Es gab verwandte oder gibt verwandte Diplomatenvertretungen und unbeliebte Webseiten. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz, ganz wichtig, diesen vorletzten Punkt. bestimmte Webseiten werden überwacht. Ja. Also wenn man jetzt sozusagen irgendwie eine Webseite liest, weiß man nicht, ob diese vielleicht irgendwie in Ungnade gefallen ist und deswegen besonders überwacht wird von der NSA. So dass man dann irgendwie an der Grenze dann vielleicht darauf angesprochen wird eines Tages. Das Ganze läuft unter diesem Motto, man braucht den Heuhaufen, um darin eine Nadel zu finden. Das ist ein Zitat von irgendeinem Menschen in der NSA, irgendeinem Managing Director, das habe ich jetzt hier leider nicht mit hinzitiert. Aber das zeigt sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Und was ich persönlich eigentlich noch viel, viel schlimmer an dem Ganzen finde oder sehr bemerkenswert ist, es wird ja nicht nur gesammelt. Das ist ja eigentlich klar. Also ich zumindest so aus meinem fachlichen Verständnis, wer löscht schon Daten? Ja? Also niemand löscht irgendwie ein Datum, was irgendwo drin ist. In der Datenbank setzt man Flag oben, visible, ja, nein. Wenn man das auf ein Filesystem hat, verschiebt man es irgendwo hin. Kein Mensch löscht jemals Daten. Und dass es gesammelt wird, okay, klar, nicht weiter verwunderlich. Was aber durchaus verwunderlich ist, ist, wie weit die Verarbeitung dieser Daten schon fortgeschritten ist. Also wie viel da gemacht werden kann, schon jetzt damit. Nicht erst in 10 Jahren da irgendwie die Rechner, die entsprechenden zu haben, um die Sachen auszuwerten und Terroristen zu suchen oder auch Leute, die WikiLeaks lesen und dadurch vielleicht Terrorist werden, sondern findet alles heute schon statt. Und das ist ein Problem. Jetzt könnte man sagen, naja, aber in Deutschland ist ja eigentlich alles gut, weil wir haben ja ein ordentliches Rechtssystem und sicherlich sind wir da auch irgendwie noch etwas besser gestellt. Da gibt es ein paar Probleme. Das erste ist, ich war auf dem CCC-Kongress in Hamburg dieses Jahr und da hat ein Professor aus Freiburg gesprochen, der hat so einen witzigen Namen, den ich immer vergesse, ziemlich bekannt in der Szene auch. Ja, richtig, danke. Der hat dargestellt, dass diese ganze Datensammelei und Lieferei in Deutschland auch stattfindet und zwar stattfinden muss aufgrund von Gesetzen, die im Endeffekt fußen auf den Zweiten Weltkrieg, den Deutschland verloren hat. Und dann sind natürlich von den Alliierten entsprechende Gesetze hier installiert worden, verständlicherweise, die natürlich eine Kontrolle dieses Landes zur Folge hatten. Und diese Gesetze oder Verordnungen oder was auch immer, ich bin natürlich kein Jurist, haben sich in ihrer Wirkung fortgesetzt bis heute. Die sind dann immer wieder novelliert worden und verändert worden. Aber bestehen im Kern eigentlich immer noch heute. Und dieser Professor hält die These, dass es für Deutschland, also dass Deutschland eigentlich nicht souverän ist in dem Sinne, sondern diese Verpflichtung in der NATO heute immer noch hat. Ein ganz wesentlicher Punkt dieser Novellierung war, dass diese Verordnungen übergegangen sind, wohl von einem Gesetz in Deutschland auf so eine NATO-Verordnung, dass sozusagen die NATO-Partner immer noch Zugriff hier auf diese Daten haben. Das ist der erste Punkt. Das andere ist aber auch, was ich hier aufgeführt habe, dass es auch bei unseren ganz eigenen Politikern so ein bisschen so ein Wandel der Idee gibt, weg von dem Strafrecht, das wirklich Täter bestraft, hin dazu, Taten vermeiden zu wollen, Straftaten. Was natürlich eigentlich eine sinnvolle Idee ist. Ja? Ich meine, wenn man einen erwischen kann, der irgendwie Menschen gefährden wird, bevor es tut, ist es natürlich sinnvoll. Andererseits führt das natürlich dazu, dass jetzt im speziellen Fall für unsere IT-Landschaft massenhaft Daten gesammelt werden, um eventuell Leute zu erkennen, die irgendwas Böses tun. Zum Beispiel WikiLeaks lesen, was jetzt vielleicht doch nicht den Schluss zulässt, dass jemand, der WikiLeaks liest, ein Terrorist ist. Aber genau das ist eigentlich der Sinn, der hinter diesem Gesinnungsstrafrecht, zu dem sich das vielleicht hinentwickeln wird, steht. Es gab so einen von Friedrich, als der noch nicht in Rente war, sondern noch Innenminister, da hat er zu den Koalitionsverhandlungen so einen Forderungskatalog zusammenbereitet, da habe ich jetzt hier diesen Screenshot rausgenommen. Das liest sich echt abenteuerlich, also der würde gerne einfach wirklich die ganzen Verbindungsdaten speichern, damit man dann nachvollziehen kann und viel weitreichendere Zugriffe auch auf die Infrastruktur von Anbietern haben und alles so Sachen. Also ich glaube, selbst wenn wir in Deutschland uns natürlich in einem ganz, ganz guten Rechtsraum bewegen und da ganz sicher sind, trotzdem wird sich das vielleicht verändern jetzt mit der Zeit. Dazu dieses Bild, wir sind da sicherlich irgendwo dazwischen, ja, zwischen einem Überwachungssystem und einem sehr freiheitlichen System. Ich will gar nicht sagen, dass da alles ganz schlimm ist, aber was ich gern sagen will, ist, dass es wichtig ist, dass die Leute ein Bewusstsein darüber haben, was sie tun, was sie für Daten produzieren, wo sie sie lassen, wer darauf Zugriff hat. Und ich glaube, dass das vielleicht bei vielen Leuten nicht wirklich so stattfindet, dass sie es nicht wirklich bewusst machen. Seien es Jugendliche, für die der Zugriff oder der Umgang mit diesen ganzen cloud-basierten Diensten eh viel, viel natürlicher ist als für meine Generation oder vielleicht noch eine ältere Generation sogar. Vielleicht sollten wir als Leute, die sich für diese Thematik interessieren, dann noch öfter darüber reden. Und ein anderer Punkt, den ich da auch noch gern sagen möchte, ist, wir müssen uns darum kümmern. Also wir als Zivilgesellschaft müssen auch immer wieder sagen, dass wir unsere Rechte gewahrt haben möchten, dass es ein Wert ist, ein Briefgeheimnis zu haben. Also letztlich ist ja dieses Datengeheimnis nur ein fortgesetztes Briefgeheimnis. Dass es einfach ein Wert ist, dass es nicht egal ist. Und dass diese Leute, die immer wieder mit den Themen kommen, ich habe ja nichts zu verbergen, das stimmt natürlich. Ich meine, hoffentlich hat keiner irgendwie was zu verbergen. Aber die Beurteilung, ob man was zu verbergen hat, kann sich halt ändern. Das, was heute nicht zu verbergen ist, mag morgen schon ganz anders dastehen. Und wie wird das weitergehen? Ne? Das wird nicht von alleine besser. Also auch in Zukunft werden wir damit zu tun haben und müssen da auf unsere Entscheidungsträger einwirken. Die Frau auf der Folie hatte Musik gespielt an Orten, wo andere das nicht hören wollten. Das resultiert dann in, ich weiß nicht, wie lange saß sie jetzt, 1-2 Jahre im Gulag oder so. Musik spielen ist eigentlich kein Verbrechen. Außer die Gesellschaft um einen herum betrachtet es als solches. Oder die Herrschenden um einen herum. So viel dazu. Der Punkt ist natürlich, ich will jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten, ja, also ist schon alles okay. Wir müssen natürlich trotzdem das Internet verwenden. Ja? Also man könnte sich auf den Berg setzen und von Honig versuchen zu leben, das kann man tun, aber das funktioniert auch nicht wirklich. Und für unser Berufsleben und für unser Privatleben ist das alles heutzutage unerlässlich einfach. Insofern, was können wir tun? Was ist der Plan? Erster Plan, erster Einwand, der kommen könnte, gerade auf so einer Veranstaltung wie hier, wieso ist alles cool, wir haben doch freie Software. Freie Software ist gut, weil freie Software sichert zu, dass nichts Böses passiert. Da ist schon was dran, es kann es zusichern. Wir haben so Beispiele wie Android oder Linux-Distribution, die shippen freie Software. Wir haben freie Cloud-Angebote, ja. Alles, was Google macht, ist ja letztlich sowas. Das ist gefährlich. Das ist natürlich ein Argument, freie Software hilft. Aber vieles freie Software, die ist nicht wirklich frei heutzutage, sondern sind Projekte, die sehr stark von Firmeninteressen geführt werden, die vielleicht so ein bisschen obfuscated sind, also die Teile haben, die frei sind, die auch einsehbar sind, wo man auch mitmachen kann. Andere Teile, wo das aber auch vielleicht sogar eine subtile Art und Weise irgendwie nicht möglich ist, zum Beispiel Patches reinzubringen und so. Also der Punkt hier ist einfach, freie Software ist wichtig, aber ist keine Allheillösung für die ganze Geschichte. Jetzt mal dazu, was eine Lösung sein könnte. Oder was wir fordern müssen, um eine Lösung für all diese Probleme zu kriegen. Ein paar ganz handfeste Punkte hier. Als erstes natürlich, alle Daten müssen unter meiner Kontrolle sein. also unter des Individuums wirklicher Kontrolle. Dazu gehört, dass man löschen kann, wann man will. Dazu gehört, dass sie nicht unbekannt irgendwo anders hin verschoben werden. Dazu gehören diese ganz grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Fragen, wie ohne mein Wissen wird nichts weitergegeben an jemanden Dritten und so. Der nächste Punkt, kein Login, damit meine ich irgendwie ein Hersteller-Login. Also es darf nicht dazu führen, dass wenn man sich irgendwie die Daten irgendwo hingibt, an irgendeinen Service gibt, dass die da festliegen. Da spielen so Sachen mit wie Standards müssen unterstützt werden, offene Standards. Ich muss die Daten auch wieder mitnehmen können. Also wenn ich irgendwie einen Dienst verlassen möchte, muss ich sie auch wieder mitkriegen. Wie gesagt, glaube ich, dass niemand löscht auf der Welt. Also wenn man irgendwie dann beschließt, man verlässt den Free Space, den man bei der Telekom gekriegt hat, was passiert mit den Bildern, die man da hinterlässt? Sind die dann wirklich weg? Das sollte eigentlich zugesichert sein. Dann muss der Service, den man da verwendet, natürlich schnell sein und auch sicher sein in dem ganz Alltäglichen. Ja. Also keine Einbruchsgefahr, kein Passwort-Sniffing, kein, was weiß ich, was es da alles gibt, Sniffing. Mehr Anforderungen. Wir wollen natürlich, dass das überall verfügbar ist, also geografisch überall. Nicht irgendwie, dass wenn wir nach Amerika fahren, dass wir plötzlich nicht mehr auf die Daten zugreifen können. Ist ja jetzt eine interessante aktuelle Diskussion losgebrochen, wenn man jetzt irgendwie diese nationalen Datennetze da weiterdenkt, dann könnte das ja irgendwann mal dazu führen, dass man dann im Ausland zum Beispiel nicht mehr auf das nationale Datennetz zugreifen könnte. Natürlich nicht so toll. Ein Zugriff mit allen Geräten sollte möglich sein. Klar, ich meine, was hilft, wenn wir nur mit einem im Panzerschrank eingemauerten Secure-PC arbeiten können. Das ist auch langweilig. Und was immer wichtiger wird, ist, dass man die Daten teilen kann, komfortabel teilen kann. Also nicht einfach sagt, hier ist eine Diskette oder ich druck dir ein Dokument aus, dass du es kriegst, sondern dass es halt, wenn es geht, einfacher ist, weil das einfach, ich glaube, auch so ein bisschen im Bewusstsein der Benutzer heutzutage drin ist, dass Teilen einfach dazugehört. Also das hat ja die Musikindustrie lang genug versucht zu verhindern. Und ich glaube, erfolglos. Und das Dritte ist natürlich die beliebte FBI-Aufzählung. Features, Beauty und Innovation. Ist klar. Also wir wollen natürlich vernünftige Features. Es soll schön sein. Schönheit, sehr wichtig auf der Welt. Und auch einigermaßen innovativ. Also FTP ist jetzt nicht mehr so das, was man vielleicht den ganzen Tag verwenden möchte. Und jetzt komme ich wieder auf das Free Software-Thema. Ich glaube, als wichtige Anforderung, es muss Free Software sein. Es muss freie Software sein, unsere Lösung. Weil eine nicht freie Software ist schon von vornherein so ein Klotz am Bein, um diese vorgenannten Anforderungen zu erfüllen, dass es eigentlich nicht geht. Also man kann diese freie Softwareforderung einfach aufrechterhalten. Die ist einfach notwendig. Die ist nicht ausreichend, aber notwendig für die Erlangung unserer Ziele. Diese ganzen Forderungen, die ich jetzt aufgezählt habe, ganz witzig eigentlich, da hat der Frank Kalitschek, der OwnCloud gegründet hat und erfunden hat, der hat dieses User Data Manifesto zusammengeschrieben, in dem im Wesentlichen diese Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, aufgezählt sind. Das gibt es schon, ich weiß nicht, wann er es genau veröffentlicht hat, vor einem Jahr oder so. Jetzt dieser Tage ist mir dann diese Überschrift ist mir vor die Füße gepurzelt, dass Barnes-Lee eigentlich so etwas Ähnliches gefordert hat jetzt. Dieses User Data Manifesto, das kann sich jeder mal angucken, das kann man unterzeichnen. Das wollte ich nur zur Kenntnis bringen. Also falls jemand Interesse daran hat, könnt ihr das mal bitte lesen und angucken. So, kommen wir mal zu OwnCloud. Also warum glaube ich, dass OwnCloud ein Teil der Lösung für diese Probleme sein kann. OwnCloud ist eine private Cloud. Ich habe jetzt heute Morgen am Stand schon festgestellt, dass es nicht jedem klar ist, was ist eine private Cloud. Eine private Cloud heißt, wir von OwnCloud, egal ob jetzt das Projekt oder auch die Firma, die hinter uns steht, wir machen kein Hosting. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Wir bieten nicht an, hier ist unsere tolle Cloud und die ist toller als viele andere, weil sie total sicher ist, aber gib uns trotzdem deine Daten. Das ist ein Widerspruch in sich, das machen wir nicht. Was wir machen ist, wir bieten nur Software für eine Infrastruktur an. Also wir sind ein Softwarehersteller, kein Hosting- oder Service-Anbieter. OwnCloud ist eine Server-Software, die man installiert auf seiner eigenen Hardware, die man im Keller hat, weil man glaubt, da ist sie sicher, oder die man jemanden übergibt, der sie sicher hostet. Also entweder in seinen Admins in einer Firma, denen kann man wahrscheinlich ganz gut vertrauen, oder auch einem Hoster, dem man vertraut, wo man sich informieren kann, wo hostet der, was sind es für Leute, die Zugriff haben und so weiter. Aber die Idee ist eigentlich, hier ist die Software, die heißt OwnCloud und die wird irgendwo installiert, wo eine sichere Umgebung ist. Nicht bei uns als Projekt oder als Firma auch. Also als erstes besteht OwnCloud mal aus einer Webanwendung oder ist eine Webanwendung, die basiert auf PHP. Warum PHP? Das ist ja immer beliebt. Ich spreche es an, ja, das Thema. Natürlich wäre es viel toller, das in Ruby zu schreiben oder in Dollar anderer Sprache. Das wäre super. Erstens ist es nicht und zweitens gibt es auch noch andere Gründe, nämlich zum Beispiel PHP ist einfach weit unterstützt. PHP können viele, das heißt, viele können reingucken, viele können damit umgehen. Es gibt eine sehr gute Unterstützung seitens der Softwareplattformen, also jede oder die meisten Linux-Distributionen kommen mit einem halbwegs brauchbaren und stabilen PHP-Stack. Wer jemals eine ernstzunehmende Ruby-Applikation irgendwie über die Zeit maintained hat, weiß, dass das da nicht so ist zum Beispiel. Was können wir noch über PHP sagen? Ich weiß, dass viele...
Das ist relativ leichtgewichtig, wenn man es mit Java vergleicht.
Ja, auch so, genau, ja, zum Beispiel, auch, ja, stimmt. Also es ist, am Ende des Tages kann man über Sprachen streiten. Ich bin irgendwie ein bisschen müde geworden, das zu tun. Es ist, wie es ist und es hat seine Vor- und seine Nachteile, wie alles im Leben. Deswegen leben wir damit und eigentlich auch ganz gut, weil die Vorteile sehr schön sind. Ja, weil auch heute am Stand habe ich von vielen auch gesagt gekriegt, ja, OwnCloud war total easy zu installieren. Spiele ich drauf, geht los. Ist ein echter Vorteil. Gerade in freier Software, wo wir gerade da das Problem immer wieder haben, dass es zwar vielleicht tolle Software gibt, aber sie ist halt schwer zu maintainen, anzufassen, aufzusetzen, zu starten und so weiter. Bevor man da die Lust verliert, ist man halt schon woanders plötzlich. OwnCloud hat einen WebDAV-Server im Bauch. Das ist ein ganz normaler WebDAV-Server, den man einfach mit allen handelsüblichen WebDAV-Clients verwenden kann. Da kann man recht komfortabel mounten, also sozusagen Netzwerklaufwerke in das eigene Client-System reinmounten, dann hat man das wie so ein Netzwerklaufwerk eben, das dann aber, wenn man irgendwie sich disconnected, ist natürlich der Mount weg. Das ist anders bei den Desktop-Sync-Clients, die wir anbieten für alle möglichen oder die wichtigen Desktop-Systeme, Mac, Windows und Linux. Der Desktop-Sync-Client synchronisiert also den Server mit dem Client. Das heißt, synchronisieren heißt, dass egal wo was passiert, wird die Änderung weitergegeben an die andere Seite. Sprich, neue Datei auf dem Server, schwupp, kommt auf den Client. Neue Datei auf dem Client. Änderung an der Datei auf dem Client, wird die Änderung auf den Server gesynkt. Das ist soweit, ist das immer recht gut verständlich. Was manche Menschen nicht verstehen ist, löschen auf dem Client heißt löschen auf dem Server. Ist die Datei weg? Das Wortmeldung dazu, ja? Das muss man ja. Also wenn man Gigabyte synkt, dann muss man warten, bis das Gigabyte auf dem Server ist. Ja. Oder meinst du jetzt auch auf einen dritten, auf einen zweiten Client? Ist. Ja, tut es bisher nicht einfach. Synken ist kein triviales Unterfangen. Also wir haben. Das will ich gar nicht, also es ist so, ja. Ich meine, wir sitzen ein paar kluge Köpfe, das, also außer mir, die das versuchen, funktionsfähig zu kriegen, und das hat seine Tücken. Und deswegen haben wir auch klare solche Features, die natürlich irgendwann kommen müssen, aber die haben wir natürlich auch klar zurückgestellt, solange bis wir sagen können, jetzt ist unser Sync-Algorithmus wirklich sicher und wirklich funktionsfähig, und dann fangen wir an, solche Sachen zu machen. Gibt es sonst noch Fragen zum Desktop-Client, die wir jetzt beantworten sollten, wenn jemand das möchte? Ich rede ich gern drüber, weil, wie gesagt, arbeite ich auch viel dran. Als nächstes, was OwnCloud auch noch ist, ist so ein bisschen so ein Applikationsserver. Ja, also die Leute aus der Java-Welt freuen sich jetzt, ja. Genauso was ist OwnCloud auch. Also man kann die OwnCloud-Basisinfrastruktur, User-Management, Gruppen, Sharing, sowas, kann man verwenden in eigenen kleinen Applikationen. Bedeutet, wenn man irgendwie Tool XY noch gerne hätte, dann kann man seinen Azubi, der in der Berufsschule jetzt immer PHP lernt, kann man da hinsetzen und kann sozusagen mit Bausteinen, die OwnCloud mitbringt, schon mal, kann man dann eine eigene App schreiben. Die kann man dann auch irgendwie verwalten. Also man kann in OwnCloud selber Applikationen zu- und abschalten, also an- und abschalten, die man gerne verwenden möchte oder eben auch nicht. Und es ist auch relativ einfach, da selber welche zu schreiben. Deswegen steht hier Applikationsserver. Das ist für so Integrationsthemen, wenn man schon eine Firma hat und da halt 8 von 10 Punkten mit OwnCloud schon abhaken kann, dann kann man sich überlegen, ob Punkt 9 und 10, der noch offen ist, vielleicht über so eine App zu realisieren wäre. Und das Schöne daran ist dann, dass man das dann halt alles an einem Punkt hat, also die Userverwaltung schon fertig ist und dass die Optik, also das Aussehen auch schon fertig ist, weil das sind alles dann die Bausteine, die man von OwnCloud geschenkt kriegt. Ja, wir haben auch Android- und iOS-Mobil-Clients, also einfach, das sind mehr oder weniger Tools, mit denen man die Daten, die auf dem Server liegen, sehen kann. Das sind keine vollständigen Synchronisationen, wie das jetzt auf dem Desktop wäre, einfach weil man das nicht unbedingt will, auf einem Handy Gigabytes runter zu synken. Dann ist nämlich der Vertrag schon voll und dann kann man nicht mehr andere Dinge tun. Deswegen ist es mehr eigentlich ein, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, aber mehr so ein komfortabler Browser irgendwie, diese Mobil-Clients. Also die dann sich an OwnCloud connecten und man kann dann sehen, was da los ist und kann bestimmte Sachen abonnieren, und dann gibt es so Features wie, man kann ein Foto machen und das wird dann gleich hochgeschoben und so. Ich hätte jetzt noch gleich eine Frage zu dem Mobile-Client. Passt das jetzt? Ob es das war? Ob das passt oder ob es die Wiederherstellung war. Ach so, nein, bitte, klar, jetzt.
Und zwar, wenn ich das OwnCloud auf meinem eigenen Rechner
ja.
Ja.
Da gibt es Tricks. Da kann man entweder sich irgendwie einen Rechner kaufen, der eine feste IP hat, wenn ich das Problem jetzt richtig verstehe, ihr korrigiert mich. Oder es gibt so diese, wie heißt es? DynDNS, genau. Da sagst du, das klären wir am Stand. Das kann man regeln, sowas.
Aber es ist möglich.
Ich verstehe jetzt das Problem nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt, aber hier ist noch eine andere Anmerkung. Also, wir sehen hier, ich drehe das mal ins Positive. Ne? OwnCloud ist so schmalfüßig irgendwie auf seinen Requirements oder Dependencies, also auf die Sachen, die nötig sind, um eine OwnCloud aufzusetzen, nämlich nur ein bisschen PHP, sodass solche Sachen überhaupt erst gehen. Dass man überhaupt erst auf das Problem kommt. Jetzt. Ja, CentOS 5 Benutzer wahrscheinlich. Nee, Entschuldigung, was war's? Ubuntu. Aber update das doch mal. Also hier vielleicht für die Aufzeichnung und für Streaming das Problem war, dass es ein Ubuntu gibt, das eine zu alte PHP-Version hat. Ja, dieses Problem gibt es. Was soll ich sagen? Ja? Update, ehrlich gesagt. Weil du willst kein zu altes PHP, weil sonst sagst du nämlich im nächsten Talk nächstes Jahr, ja, aber ist ja total unsicher, das mit diesem PHP. Du musst halt, also deinen Software-Stack musst du sauber halten. Ne? Und zu dem Thema, PWIC hat es gefixt, wenn das einfach ist, dann kann man das machen. Wenn man dafür aber einen halben PHP-Stack mitbringen muss, dann ist es schon wieder schlecht. Und ich als alter Linux-Distributionsmensch, ne, kriege ja sowieso gekräuselte Fingernägel, wenn ich irgendwie schon einen Third-Party-Folder sehe, in dem irgendwelche Software drin ist. Ne? Das dürfte eigentlich ja auch nicht sein, sondern eigentlich willst du ja, dass alles, was die OwnCloud verwendet, auf einem gesicherten Stack, sicheren Software-Stack ist, der von der Distribution gepflegt wird und nicht irgendwie in irgendeinem Folder rumliegt. Ja, eigentlich. Also ich weiß, dass das ist ich weiß nicht, ob Leute von Distributionen hier sind. Wir können einen kleinen Ausflug da machen. Das ist eine echte Schwierigkeit, weil ja, Ubuntu, Debian, Fedora, Upstream, gibt es alles Pakete. Nur ist es natürlich so, dass Distributionen machen irgendwann einen Freeze und sagen, das wird jetzt Fedora 20. Und ich nehme jetzt mal Fedora, weil die da eigentlich schon ganz schön schnell sind. Und haben aber dann schon eine veraltete Version eigentlich drin. Weil wir als Upstream-Projekt OwnCloud releasen relativ viel. Das ist auch, kann man auch wieder von zwei Seiten sehen. Ja, sagen natürlich die Leute, wir wollen nicht dauernd updaten. Andererseits wollen wir natürlich Fehler, die natürlich da sind, auch fixen. Jetzt ist es so, dass wenn wir relativ schnell releasen, sagen wir mal einmal im Monat, einen Bugfix-Release machen, dann kommen die Distributionen nicht mit. Das heißt, wenn Fedora 20 erscheint und final ist, ist die darauf enthaltene OwnCloud wahrscheinlich schon alt. Und das ist ein echtes Problem, wo wir noch keine gute Lösung haben. Was wir machen ist, wir bauen selber Pakete im OpenSUSE Build Service für so viele Distributionen, wie wir können. Also wir unterstützen Ubuntu, wir unterstützen Debian, wir machen CentOS, wir machen RHEL und OpenSUSE natürlich. Nur da gibt es immer wieder Kollisionen mit den Upstream-Paketen. Das ist nicht schön eigentlich. Also eigentlich will man einen schnelleren Zugang zu Upstream, damit über Upstream die geupdateten Applikationen kommen. Nur Distributionen machen ungern Versionsupdates. Eine echte Distribution, die sagt, wir liefern stabilen Kram, die portieren mal einen Bugfix zurück auf eine alte Version, aber die haben keine Lust, ständig Versionsupdates zu machen. Ich habe keine echt gute Lösung. Letztlich ist das was, was der User entscheiden muss. Ja? Ob er jetzt unser OpenSUSE-basiertes Ding anmeldet und dafür dauernd aktualisierte Pakete kriegt, die aber in der Konsequenz vielleicht nicht den Qualitätsansprüchen genügen, die die Upstream-Distribution hat. Ja? Also ein Paket wie OwnCloud bei Debian reinzukriegen, ist wie eine Doktorarbeit. Ja, das macht man nicht mal so schnell irgendwie. Das ist, also da müssen die User so ein bisschen mitmachen und sich eigentlich überlegen, was sie gerne möchten. Also ja. Ja, genau, so funktioniert es. Also wir bieten Repositories an, das sind so Third-Party-Repositories, aber die unterscheiden sich natürlich vielleicht so ein bisschen von der Qualität und natürlich auch von der Philosophie der Distribution so ein bisschen, ja. Das musst du nochmal wiederholen, bitte. Ja, da gibt es viel Details, welche Teile dann woher gezogen werden und so, das führt weit jetzt. Aber der grundsätzliche Punkt ist, ja, upstream gibt es Pakete und ich glaube, dass dieses Problem, was wir jetzt die letzten 2 Jahre sehr stark hatten, dass upstream sehr alte Versionen hat, das wird auch langsam besser. Weil wir hatten dann schon auch mal einen Bug, der wirklich ärgerlich war, ja, und den man wirklich irgendwie schnell fixen wollte. Und diese Situation werden, glaube ich, weniger. So, dass wir dann, wenn mal wieder sowas ist, vielleicht einen Bugfix zurückgeben nach Upstream. Oder, also ich habe jetzt auch vor, hier mal mit Fedora und CentOS Leuten mal zu sprechen, wie man das ordentlich machen kann. 601 kommt gerade als Update in den nächsten Tagen. Bei Fedora 20. Ja, wir sind schon bei 602, ist schon released. Ne? Genau, das sind so die. Das ist genau das Problem. Okay. Nein. Achten wir sehr darauf, dass die Clients mit dem größtmöglichen Versionsspektrum klarkommen. Also praktisch ist es so, dass wir ab OwnCloud 5 mit dem aktuellen Client alles unterstützen. Also der Desktop-Client kann mit auch sehr alten Servern noch. Jetzt ist es schon, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich drehe hier ein bisschen auf. Also Schnittstellen. Es gibt natürlich das Web-Interface, das ist sozusagen die Web-Anwendung über OwnCloud, wo man Dateimanagement machen kann. Das Mounten per WebDAV habe ich schon angesprochen. Dann gibt es die berühmten Open Collaboration Services. Das ist ein Standard, der versucht wurde zu formulieren und auch also in einem größeren Kreis besprochen wurde. Da geht es einfach darum, dass man bestimmte besondere Funktionalitäten der OwnCloud über eine REST-basierte API abfragen kann. Zum Beispiel Shares fällt mir jetzt ein, kann man Shares erstellen. Und dann gibt es noch die angesprochene Applikations-API. Das ist einfach eine Public API, die diese einblendbaren Applikationen verwenden können, um User-Management zu kriegen und so. Noch kurz zur Funktionalität, habe ich jetzt auch schon öfter angesprochen. Eines der wichtigsten Features von OwnCloud ist das Sharing. Sharing heißt, man hat seine Dateien in der OwnCloud, sieht die und kann dann sagen, okay, diese Datei, dieses Dokument möchte ich teilen mit einem Kollegen. Und dann gibt es einen Button, Share, und kann dann den Namen von dem Kollegen eingeben und dann erscheint in einem bestimmten Folder bei dem Kollegen in der Übersicht diese Datei. Und der kann die dann je nach Settings auch bearbeiten, kann die nur lesen oder auch lesen und bearbeiten. Was macht er jetzt? Man kann das zeitlich begrenzen, man kann einen Public Link freigeben, also es kann sagen, diese Datei möchte ich jetzt nicht mit jemandem, der auf der OwnCloud hier einen Account hat, sondern mit jemandem Fremden sozusagen, also einem Kunden, sagen wir mal, einen Vorentwurf schicken, dann kann man sozusagen eine Public Accessible URL kriegen, also einen Link einfach, den man dann in eine Mail pastet und dem Kunden schicken kann, und der kann dann darauf zugreifen, obwohl er keinen Zugriff auf die hat. Es gibt eine Versionierung, also das heißt, immer wenn eine Datei geändert wird, wird der alte Stand gehalten, sodass man dann sehen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die alten Versionen sind vorhanden, das heißt, man könnte eine Vorversion restaurieren wieder. Nee, es ist begrenzbar. Also da bin ich nicht ganz über die Details, aber das hat eine Größenbegrenzung vor allen Dingen. Nicht, dass die, sonst würden die Versionen, genau. Ja. Also mehr, du meinst über eine geshared Datei? Ja, die geshared Datei behält ja ihren Ursprung an der Stelle von demjenigen, der sie shared. Also du legst eine Datei an die Weihnachtsfeier-Agenda und sharest die mit deinen 15 Kumpels, die da auch mitmachen. Und wenn die Änderungen machen, bleibt ja trotzdem bei dir die Datei sozusagen ursprünglich. Und dann siehst du auch in deiner Änderung die. Geht auch über WebDAV übrigens, also diese Versionierung ist auch über WebDAV exportiert. Nee. Mein Grinsen wird immer breiter, du siehst es schon. Beliebtes Thema. Weil es gibt welche, die wollen so und wollen so. Und deswegen ist es einstellbar jetzt, ob so oder so. Ich hoffe, ja, genau. Also. Ja, eben. Es gab da ordentlich Diskussionen, weil es wirklich, also wenn du dir einen Hoster vorstellst, der Speicherplatz verkauft, für den ist natürlich die Variante, dass eine geshared Datei den Platz belegt, attraktiver, weil der dann halt für die 100 GB auch Rechnungen schickt. Encryption, wir haben eine Verschlüsselung. Wer Spaß an komplexen Setups und Systemen hat, kann sich um diese Encryption mal im Detail kümmern. Das ist kompliziert. Es ist eine serverseitige Encryption. Warum? Ganz einfach, wenn man eine clientseitige Encryption macht. Erstens kann man das einfach machen. Also wer das machen will, der setzt halt irgendwas auf, das irgendwas die Dateien verwurschtelt und dann hochlädt. Das Problem ist nur, dass diese Zusatzdienste, die man hat, also zum Beispiel Editoren oder Anzeigen oder sowas oder Sharing sinnvolles, funktioniert dann nicht mehr, weil man halt was Encryptedes auf der OnCloud hat. Deswegen haben wir uns eine serverseitige Encryption überlegt, die trotzdem noch ermöglicht, dass man sharen kann, die Dateien, obwohl die Sachen verschlüsselt sind. Ist kompliziert, ist verschlüsselte Schlüssel und sowas. Die ist usergebunden. Ja, usergebunden. Ja. Klar, jeder Benutzer hat seine eigenen Schlüsselarmeen, möchte ich es fast nennen. Dann wird die irgendwie entschlüsselt und dem anderen zur Verfügung gestellt. Wo ist der Einwand, dass man ja auch im Browser in JavaScript entschlüsseln könnte und dann doch clientseitig verschlüsseln könnte? Da warte ich drauf. Könnte man machen, vielleicht. Klar. Also sie muss nicht, ist auch wieder so ein Ding, wo User, du kannst natürlich auch HTTP verwenden, aber es gibt Warnings, wenn du HTTP verwendest, dass du lieber HTTPS und so. Also das schon. Integration, also was ist jetzt vielleicht für Leute, die aus einer Firma oder aus einer Bildungsinstitution oder so kommen, wir integrieren mit verschiedenen Directory-Services, wir unterstützen verschiedene Anmeldesachen, Gastzugänge, sowas, das geht alles. Anwendungen habe ich schon gesagt, das sind diese Applikationen, da gibt es natürlich schon den ganzen Satz von, wenn ich Dateiverwaltung ist klar, es ist das Grund. Es gibt ein Kalender- und Kontakte-Modul, es gibt jetzt einen Collaborative ODF-Editor, das ist einfach sozusagen LibreOffice im Web oder wie Google das nennt, Google Documents. Das funktioniert auch ganz gut, da kann man gleichzeitig editieren an einem Dokument. Es gibt Musikapplikationen, es gibt Bildergalerien, To-Dos und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe von Applikationen mit unterschiedlichem Qualitätsanspruch, aber auf jeden Fall einem ganzen Strauß von Anwendungen. Dieses Architekturbild, das stammt aus einem Werbeblättchen der OwnCloud-Firma. Das möchte ich aber trotzdem sagen, weil das zeigt so ein bisschen die Idee, die hinter OwnCloud steht. Es gibt noch dieses Konzept des Mountains von externen Datenquellen. Also der Server kann sozusagen auf andere Datenquellen zugreifen. Zum Beispiel eine Firma hat einen großen Samba-Share. Dann kann man diesen Samba-Share in OwnCloud in den Server reinlinken, mehr oder weniger. Und die Dateien stehen dann auch unter der Web-Anwendung zur Verfügung, aber auch werden dann gesynkt und auch von Mobil-Clients zugänglich oder wie auch immer. Und da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Backends, die man da verwenden kann, die dann über das einheitliche OwnCloud-Interface halt auf den Clients landen und für die Benutzer sehr schön zugänglich werden und sharebar werden und so weiter. Das ist die Idee dahinter. So, letzter Punkt. Die Zeit vergeht auch schon. Wer es ausprobieren möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, am besten zugänglich über OwnCloud.org Install. Es gibt Provider, die Hosting anbieten, da muss man sich halt überlegen, will ich das, vertraue ich da? Ist natürlich viel einfacher, als jetzt das erstmal selber zu skalieren. Das Aufsetzen ist einfach. Der zweite Schritt ist dann etwas schwieriger. Es gibt eine Appliance, eine ganz interessante, also einfach ein fertiges Image, das man mal starten könnte, wo alles schon zusammengeklaubt ist, was man so braucht. Oder natürlich auch hier bei uns auf dem Stand. Was auch noch wichtig ist, OwnCloud ist nach wie vor ein Projekt. Es ist eine freie Software, also wir sind eine Community. Aber es ist so, es gibt eine Firma, die kommerziellen Support anbietet, die Projekte auf OwnCloud macht und die eine ganze Menge Entwickler beschäftigt auch, unter anderem auch mich, um an dem Projekt zu arbeiten. Also es ist so eins von diesen Projekten, die auch durch eine Firma gebackt werden und umgekehrt. Das will ich nur einfach erwähnt haben. Diese Firma ist natürlich auch, wenn jemand eine Firma ausstatten will oder von der Uni ist oder so, ist dann natürlich auch ein Ansprechpartner, der dann halt auf so einem Niveau mitmachen kann. Über OwnCloud und Distribution haben wir schon gesprochen. Ich weiß nicht. Ich habe hier eine Sehaufnahme hier. Das ist so ein bisschen, wir haben das ja schon gehabt, chippen die schon Pakete? Ja, aber es könnte noch weitergehen. Es wäre eigentlich schön, wenn wir noch weiter reinkommen würden über die Installation und das Packaging hinaus. GNOME zum Beispiel, der GNOME Desktop hat das jetzt echt toll gemacht. Ich habe Fedora 20 neulich mal installiert und als erstes gib mir deinen OwnCloud-Account, tippst den OwnCloud-Account ein und schwupps ist alles angemeldet. Die Adressen werden in OwnCloud gespeichert und so, solche Sachen sind schon cool. Also da könnte man vielleicht, das ist so ein bisschen meine Wunschliste halt hier, könnte man vielleicht noch mehr erreichen, dass OwnCloud dann noch besser in Linux-Distributionen reinkommt. Natürlich auch Sharing im Desktop integriert, dass man einfach rechte Maustaste diese Datei sharen mit und dann könnte man einfach, würde der andere Mensch, mit dem man shared, dann entweder über die OwnCloud oder über einen Public Link halt einen Share kriegen. Ich denke, das geht auch so ein bisschen dahin, dass ich glaube, dass unsere Linux-Desktops mal so ein bisschen Features haben müssten, die in die Richtung gehen. Ja, Public Link. Was jetzt verschlüsselt, der Link? Ja, der Inhalt, du willst ja keine verschlüsselte Datei übertragen. Wenn du das willst, liest du aus DevRandom, das hat den gleichen Wert.
Du,
das kannst du halt schlecht beurteilen, schlecht kontrollieren. Du meinst jetzt, dass die sozusagen in OwnCloud bleibt? Oder ich? Eben, genau. Und ab dem Moment kann er machen, was er will. Ja. Richtig, genau. Public Link ist schützbar mit einem Passwort auch, das ist klar. Aber ich glaube, das löst das Problem auch nicht. Nur das mit dem DevRandom war jetzt auch nicht ganz richtig, glaube ich, was ich gesagt habe. Weil du könntest ja schon... Eigentlich schon, ja. Also es macht es nur viel komplizierter, wenn du eine verschlüsselte Datei sharest und dann Keys nachschickst. Auch das noch, ja. Das gehört auch zu den Features, die noch kommen werden. Ja. 5 Minuten Zeit scheinen noch zu sein, wenn noch jemand noch mehr Fragen hat zur OwnCloud. Bitte? Server untereinander synchronisieren. Das wird oft gefragt. Ich glaube noch nicht wirklich so, wie du es gerne hättest. Aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Thema so oft hören, dass es irgendwann sein wird. Aber es ist auch nicht ohne. Es ist kompliziert. Genau, Standorte-Problem, richtig? Ja, genau. Ja, genau. Deutschland als Internetentwicklungsland. So. Dass OwnCloud eine Wiki-Funktionalität hat oder dass ein Wiki OwnCloud integriert. Zum Zweiten kann ich natürlich nicht sagen, weil das ist eine Frage von dem Wiki. Zum Ersten ist, es gibt, glaube ich, Applikationen, die einfach Wiki implementieren. Da müsste man in die Richtung mal. Also danke auf jeden Fall.